Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren mit Spannung erwarteten Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli, bereits in Stellung hier vor unserem heutigen Denkmal. Ja, wir befinden uns in Genf, in unmittelbarer Nähe der Rue du Rhône. Das ist die Prachtstraße, der Stolz der internationalen und vor allem auch der schweizerischen und Genfer Luxusindustrie. Alle großen Marken sind dort vertreten aus dem Bereich Juwelen, schöne Steine, aber auch Uhren. Daneben Chocolatiers, Boutiquen, ein Einkaufsparadies, allerdings für Leute mit dem eher gepolsterten Portemonnaie. Ein paar Meter weiter stehen wir vor einer prächtigen Fassade von kleineren Geschäften, Apotheken und so weiter. Was aber auffällt, Sie sehen das allerdings nicht jetzt in der Kamera, ist die stolze, ist die großartige Beflaggung. Da wird es einem richtig gehend warm ums Herz. Schweizer Fahnen, Genfer Fahnen, wie bei einem Staatsbesuch oder vielleicht zu Ehren von uns, die wir da unsere Meilensteine aufzeichnen. Nein, es ist der ganz alltägliche stadtrepublikanische Stolz der Genfer. Und ein Grund für diesen Stolz, für dieses genferische Selbstbewusstsein, dieses berechtigte, sehr berechtigte Selbstbewusstsein, einen Grund dafür ist heute unser Thema. Wir sehen das im Hintergrund. Sie erkennen einen Baum, Sie erkennen eine Plakette, Sie erkennen eine Mauer. Und um diese Mauer hat sich eine spannende, vielleicht fast schon romanreife Geschichte ergeben, auch mit etwas schwankhaften, grotesken Zügen, aber sehr ernst und glorreich zugleich, vor allem für die Genfer. Aber mehr möchte ich da nicht vorwegnehmen, sondern das Wort gleich dem Historiker übergeben. Lieber Christoph, ja, warum stehen wir hier vor dieser Mauer? Worum geht's?
Grüezi miteinander. Wir befinden uns an der Rue de la Goratterie. Und die Mauer hinter uns ist also nicht die originale mittelalterliche Stadtmauer, an der sich die Ereignisse, von der wir sprechen wollen, ereignet haben, sondern es ist ein Nachbau, die Plakette von 1902, 300 Jahre nach dem großen Ereignis der Genfer Eskalade, zu Deutsch dieser Kletterei. Das geschah in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember des Jahres 1602 und mit dem alten Kalender wäre es der 22. Dezember.
1602, das bringt mich gleich, katapultiert mich Zufall in ein Buch, das ich gerade lese, die Biografie des berühmten französischen Kardinals Richelieu, der in dieser Zeit gelebt hat. Allerdings die ganz großen Pflöcke hat er etwas später eingeschlagen, zu Zeiten des Dreißigjährigen Kriegs von 1618 bis 1648. Allerdings der Vater, auch der Bruder von Richelieu, mit dem französischen König zugange, der während dieser Eskalade in Paris gewirkt hat, Heinrich der Vierte. Auch sein Schatten spielt ja in die Ereignisse hinein, aber eben der Hauptdarsteller, sozusagen der Bösewicht in diesem Film, ist der savoyische Herzog, der da versucht hat, die Stadtmauern zu erklimmen mit seinen Mannen. Wie ist diese Schlacht genau verlaufen? Wie blutig ist sie gegangen? Und wie ist es dann den Genfern gelungen, das zu ihren Gunsten das Blatt zu wenden?
Der savoyische Herzog Karl Emanuel hat auf Rache gesonnen, denn beim Vertrag von Lyon hatte er das Gefühl, er sei zu schlecht weggekommen. Er habe eben da Gebiete verloren, die er eigentlich nicht hätte verlieren wollen. Und er dachte, dieses reiche Genf, das möchte ich mir unter den Nagel reißen. Genf hat eine Verbindung mit der Eidgenossenschaft, ist auch calvinistisch reformiert, vor allem Bern und Zürich halten die schützende Hand über diese Stadt, aber auch mit Freiburg gibt es viele Beziehungen. Aber der savoyische Herzog denkt, nein, Genf gehört mir und sind darauf, dieses Genf in einem Handstreich überfallartig und überraschend einzunehmen. Wie machte er das? Er stellte eine Vorhut von 200 bis 300 Mann, die sollten in aller Stille die Mauern erklimmen auf Leitern, und die Hauptmacht von 2.000 bis 3.000 Mann sollte von der Arve herkommend dann in das Haupttor Pont-Neuf eindringen, das dann eben geöffnet wird von innen. Aber dieser Plan wurde zum Glück gründlich vereitelt.
Ja, wo scheitert der? Sind Sie mit den Leitern hochgeklettert oder hat man Sie da schon abgewehrt? Ist es gelungen, da einzudringen? Ja, wie genau ist da der weitere Verlauf zu sehen?
Es ist tatsächlich etlichen dieser Savoyarden gelungen, die Mauern zu erklimmen mit diesen beiden Leitern. Es sollen zwei gewesen sein. Aber es gab dann doch entsprechende Geräusche durch diese Rüstungen und die Wache war offensichtlich bereit, hat alarmieren können. Und vor allem ein Mann hat sich da ausgezeichnet, ein gebürtiger Lothringer, der hier in Genf wohnte, namens Isaac Mercier. Der hat nämlich geistesgegenwärtig das Fallgatter heruntergelassen beim Pont-Neuf und so konnte die Hauptmacht nicht in die Stadt eindringen. Und die paar, die bereits drin waren, konnte man in der Tat niedermachen. Es gab immerhin 100 Tote, davon 17 Genfer.
Und der Held des Stadttors, was ist aus ihm geworden? Hat man ihn mit Reichtümern überhäuft, ein Denkmal errichtet, was ja nicht so der Stil vielleicht der Genfer war. Aber wie hat die Stadt diesen Helden gewürdigt?
Isaac Mercier wurde durchaus gewürdigt. Er hat das Stadtbürgerrecht erhalten, er hat Geldgeschenke auch erhalten und ist zum Korporal befördert worden. Aber noch mehr auszeichnete und vielleicht noch populärer ist dann eine andere eindrückliche Gestalt geworden.
Eine Frau, vernehmen wir, oder glaube ich mich vage zu erinnern da an den Geschichtsunterricht. Ich glaube, Frauen spielten noch eine wichtige Rolle bei diesem Scharmützel, bei diesem Gemetzel, als die klappernden Rüstungsmänner in die Falle liefen.
Das ist richtig. Es handelte sich um Catherine Wyome, eine schon eher ältere Dame, eine offensichtlich sehr robuste Dame, die auch nicht gebürtige Genferin war. Was hat sie gemacht? Sie hat einen massiven eisernen Topf auf einen dieser Eindringlinge geworfen, der dann somit offenbar sein Leben aushauchte. Und an diese Madame Wyome erinnert man immer noch sehr, sehr gerne. Ihr Topf ist zum Symbol geworden, indem nämlich in Genf, wenn man die Escalade feiert, kleine Schokoladentöpfe gebildet werden mit einem großen Genfer Wappen drauf und drin befinden sich Gemüseteile aus Marzipan.
Nicht ohne meinen Topf sozusagen die eisenbewehrte Handtasche der damaligen anbrechenden Barockzeit. Ja, die Eindringlinge wurden abgewehrt. Was hat der Herzog gemacht mit seiner großen Streitmacht? Haben Sie es trotzdem versucht, das Tor zu knacken?
Der Herzog musste gegen Morgenfrühe dann abziehen. Es war ein recht schmählicher Abzug. Er hat dann im Nachhinein noch versucht, durch Verhandlungen mit dem französischen König Heinrich IV. Oder mit den eidgenössischen Orten hier dieses Genf doch noch zu bekommen. Das ist aber gescheitert. Genf wurde zum zugewandten Ort der Eidgenossenschaft. Und Frankreich eine Art Schutzmacht in der Folge über die Schweiz. Man hat ja dann auch sehr viele Söldner gestellt oder stellen müssen an den französischen König.
Was waren die weiteren Auswirkungen dieses Ereignisses? Du hast es gerade angetönt, Genf rückte enger an die Eidgenossenschaft heran. Die Schweiz ja noch ein relativ junges Gebilde, kann man sagen, im Entstehen, im Wachsen begriffen, in der Revolution sozusagen. Und dann natürlich auch über die Stadtgrenzen hinaus, auch das haben wir angetönt, eine Zeit sich anbahnender religiöser Kriege, Frankreich ein ganz unruhiges Pflaster, Hugenottenverfolgungen, natürlich viele Einwanderungen in die Schweiz, nach Genf, die Uhrenindustrie ist so hier auch heimisch geworden. Die historische Einordnung dieser Eskalade würde mich noch interessieren.
Die Escalade hat dazu geführt, dass dann 1603 ein Frieden von Saint-Julien geschlossen wurde. Und der war zum Vorteil von Genf auf der Eidgenossenschaft und zum Nachteil des savoyischen Herzogs. Denn die Genfer bekamen ein Stück weit ihre Unabhängigkeit. Die Genfer wurden befreit von Zöllen und von Steuern an die Savoyer. Und obendrein hat sich Savoyen verpflichtet, im Umkreis von etwa 4 Kilometern keine Truppenzusammenzüge zu organisieren und keine Festungen zu bauen.
Das war auch eine Niederlage von Katholiken gegen Calvinisten. Die Calvinisten wurden ja in Frankreich damals vielleicht weniger unter Heinrich von Navarra, Heinrich dem IV., der ja ursprünglich auch Protestant war, dann die Religion gewechselt hat, aber unter seinem Nachfolger Ludwig dem 13., ist ja dann auch die Calvinisten-Verfolgung weitergegangen. Richelieu, ein auch in dieser Hinsicht sehr aktiv werdender Machtpolitiker. Ja, was hat das im damaligen europäischen Kontext bewegt? Diese Katholiken-Niederlage gegen diese trotzigen, gegen diese trutzigen Genfer Calvinisten. Hat das Wellen geworfen in den ganzen Resonanzkörper des damaligen Kontinents?
Die Genfer haben das natürlich als Vorsehung Gottes empfunden. Die haben sich gewissermaßen dann als ein Stück weit auserwähltes Volk gesehen, dass dieser Eindringling nicht zum Ziel kam und dass die Savoyer hier nicht die Stadt besetzen und unter den Nagel reißen konnten. Das war schon ein Stück weit ein Sieg des Calvinismus und wurde auch so ausgewertet. Die katholischen Orte in der Schweiz waren nicht so begeistert über Genf und haben auch weniger Beziehungen gepflegt als etwa Bern vor allem. Dann aber auch das katholische Freiburg, das durch den Handel doch einigermaßen verbunden blieb, und natürlich auch das reformierte Zürich.
Aber interessant, dass auswärtige Mächte dann nicht kamen. Also der Herzog von Savoyen hatte tatsächlich die Nummer 2 auf dem Rücken. Er ist da nicht gewissermaßen als Identifikationsfigur der katholischen Sache gewertet worden. Eher vielleicht etwas als peinlicher Verlierer, wenn ich dir so zuhöre.
So kann man es sagen, und das ist natürlich auch ein Grund, dass eben die Franzosen feindlich gesinnt waren gegenüber den Savoyern. Da gab es auch Gebietsansprüche, gegenseitige Streitereien. Und ohne diese schützende Hand des französischen Königs, der damals doch immer mächtiger wurde, wäre es sicher nicht gelungen, dass sich Genf so einigermaßen problemlos doch von dieser savoyischen Herrschaft hätte abschütteln können.
Einfach interessant, wenn man sich in diese zerklüftete Zeit zurückversetzt, eben die katholischen Franzosen, die dann doch eigentlich keine Freude haben, wenn ein savoyischer Katholik ein calvinistisches Stadtrepublikgebilde angreift, obwohl ja die Calvinisten dann wiederum für die Franzosen ein rotes Tuch waren. Also die Machtpolitik war damals noch wichtiger als die Konfessionspolitik und später vielleicht auch sehr interessant. Springen wir in die Gegenwart. Dieses Ereignis, diese Escalade, ist ja auch heute nach wie vor in Genf ein Thema. Du hast das angesprochen, das Fest mit den Schokoladentöpfen, mit den Süßigkeiten, ja, dieses Volksfest. Seit wann feiert man das und wie feiert man das?
Genf war dann ein zugewandter Ort der Eidgenossenschaft bis 1798. Da kamen die Franzosen und haben Genf in den französischen Staat integriert. Das ging aber nur bis zum Wiener Kongress. 1814 wird Genf mit zugeordnetem Umland, damit es eben keine Lücken gibt und damit Genf keine Insel ist, der Eidgenossenschaft zugeschlagen als vollwertiger Kanton. Und die Escalade wird tatsächlich als Volksfest bis heute gefeiert. Jeweils am 12. Dezember ist eine große Sache hier in Genf. Die Politik macht mit, die Vereine machen mit. Es gibt historische Umzüge natürlich, es gibt auch einen Fackelzug, es gibt seit 1978 einen Volkslauf, und bei der offiziellen Escalade wird ein riesiger Schokoladentopf zerschlagen, ich glaube vom jüngsten und vom ältesten Teilnehmer, und dann purzeln dann diese Süßigkeiten heraus und werden verteilt.
Und es gibt ja, glaube ich, noch ein Lied, eine regelrechte Hymne dieser Escalade. Was ist deren Bedeutung?
Das ist sehr wichtig, denn die Escalade wurde schon unmittelbar nach dem Ereignis gefeiert. Und diese Hymne stammt aus dieser Zeit des beginnenden 17. Jahrhunderts, hat sehr viele Strophen, ist natürlich auch sehr religiös. Man singt nur noch wenige Strophen heute, aber dieses Escalade-Lied ist zum eigentlichen Hymnus des Kantons von Kanton und Republik Genf geworden.
Die Nationalhymne der Genfer. Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit einem letzten Blick auf diese Nachbildung der damaligen Abwehrmauern gegen die savoyische Aggression verabschieden wir uns. Ein hochinteressantes Kapitel. Und ich sage Ihnen, das 17. Jahrhundert, das ist die Zeit der absoluten europäischen machiavellistischen Machtpolitik geworden, natürlich mit fürchterlichen Konsequenzen, 30-jähriger Krieg, die Schweiz auch mittendrin, aber das Kunststück wurde fertiggebracht, dass die konfessionell ja auch gespaltene Schweiz nicht zerrissen, nicht zerfleischt wurde in diesen Auseinandersetzungen. Einfach faszinierend, wie hier die Genfer sozusagen als wehrhafter Außenposten, als gallisches Dorf von Katholiken umzingelt sich behauptet haben. Heute, glaube ich, gibt es mehr Katholiken als Calvinisten in der Stadt. Also die friedliche Koexistenz ist längst vollzogen. Wir verabschieden uns, wünschen Ihnen eine schöne Woche und freuen uns aufs Wiedersehen spätestens am nächsten Samstag bei den Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Machen Sie es gut, wir melden uns zurück.